Das Fraueninfo von Radio Dreieckland.
Tonight we're coming to you live via satellite from the South Central Hills. Right now we're talking with Motown recording artist MC Trouble. Good evening, Trouble. I'd first like to say that it's a pleasure having you here this evening.
Thank you. It's a pleasure being here.
I'd like to ask you, how does it feel being Motown's first female rap artist?
Well, there are more important things we could discuss.
Well, what would you like to discuss?
Issue one. Let's tackle the racism. Decays the minds. So call it decayism. Of Nubian descent. I love my brothers. But being pro-peace, I see no color. Shout down with the hunger. Up with the giving. Down with the vulgar. Up with better living. Down with the homelessness. Down with the drugs. Up with the shelters. Down with the thugs. Every man rise. Down with the giving up. Everyone shout for Congress. Pay cut. So call me a nigga. How would you figure if I called you a cracker? Would it matter?
Okay, well, anyway, enough of that. I'd like to ask you, how was it growing up in South Central Los Angeles?
How do you think it was? There are people on the street with nothing to eat, nowhere to live, no shoes on the seat. The president stays in 500 plus suites with the taxpayers' money. Now who's the cheat? I think of the mess, it only makes me frown. I see a hungry China's wife in a $1,000 gown. People in this nation can't read and write. Well, million-dollar bombs are built just for the fright and destruction of another human. Which is a whack-ass plan. People on the streets is begging for a buck, but Congress gets a race for a job. Well, fuck, now I'm not afraid to speak my mind. I'm looking forward to a better day for mankind. I want a safe world where my kids can play and educate all that white versus black can only equal gray.
Hey, Trouble, I take it those are your opinions on such issues?
Yes, they are my opinions, but not just my opinions, they're facts.
Hallo, einen wunderschönen guten Morgen heute am Donnerstag, den 26.12.91. Ihr hört das Fraueninfo, das wir gestern Abend am Mittwoch gesendet haben. Und da gab es nur ein einziges Schwerpunktthema, die EG 92. Wir haben diese Sendung von Radio Lora Zürich übernommen. Eine Gruppe von Lesben und anderen Frauen beschäftigt sich darin mit dem Thema EG 92. Es wird darum gehen, was die EG 92 für Frauen und Lesben bedeutet. Dann am Ende der Sendung wird es einige wenige Veranstaltungshinweise geben, nämlich genau 3 an der Zahl. Der Grund für die heutige etwas andere Infosendung liegt nicht alleine im weihnachtlichen »Ich muss über Weihnachten nach Hause fahren« Stress. Vielmehr geht es um ein grundlegendes Problem. Uns fehlen Frauen, die Lust und Zeit für die Infoarbeit haben. Das bedeutet konkret, dass ihr wahrscheinlich das Fraueninfo nur noch 2 oder 3 Mal hören könnt. Solltet ihr zu den Frauen gehören, die möchten, dass es weiterhin das Fraueninfo gibt, und wenn ihr euch aktiv einbringen wollt und könnt, es gibt ein letztes Krisentreffen am Donnerstag, den 9.01.92 um 20 Uhr im Radio, das ist die Adlerstraße 12.
Europa, das Europa der Bürger, die Gemeinschaft 1992, ein Markt mit neuen Dimensionen. Tagtäglich werden wir, zumindest schlagzeilenmäßig, mit den Fakten und Plänen von diesem Groß-Europa konfrontiert. Was bedeutet aber EG 92? Wer ist die EG? Wie ist sie entstanden? Wie ist sie organisiert und was will sie? Für 1992 ist der europäische Binnenmarkt, kurz EG 92, geplant. Wenn wir den Politikern und Wirtschaftsstrategen glauben würden, dann beginnt 1992 die Freiheit. 1992 entsteht aber noch mehr Freiheit für einige wenige. Geplant ist ein Europa der Konzerne und Forscher, der Banker und Spekulanten. Wer aber ist die EG? Sie ist eine Gemeinschaft der Politiker und Wirtschaftsvertreter ihrer Mitgliedstaaten. zur Europäischen Gemeinschaft gehören die BRD, Frankreich, Großbritannien, Luxemburg, Belgien, Holland und Dänemark, Irland, Portugal, der spanische Staat, Italien und Griechenland. Mit den jetzigen 12 Mitgliedstaaten umfasst der europäische Binnenmarkt 320 Millionen Einwohnerinnen. Zur EG 92 führen die EG auch noch Verhandlungen mit den EFTA-Staaten mit dem Ziel, den europäischen Wirtschaftsraum zu verwirklichen. Die EFTA-Staaten umfassen Schweden, Norwegen, Finnland, Island, Österreich und die Schweiz. Dieser riesige Wirtschaftsraum umfasst sogar 350 Millionen Frauen und Männer. 40% des Welthandels werden hier abgewickelt und 2/3 des Außenhandels der westeuropäischen Staaten finden untereinander statt. Diese Zahlen heißen, dass ein großer Teil des Welthandels unter den Industriestaaten abgewickelt wird. Die Länder des Trikons stehen abseits. Mit dem europäischen Binnenmarkt wird sich diese Situation noch verschärfen. Die wesentlichen Konkurrenten für die EG-Mitgliedstaaten auf dem Weltmarkt sind aber die Wirtschaftsmächte USA und Japan. Dazu ein Zitat aus der EG-Werbebroschüre, die den Titel trägt: Die Gemeinschaft 1992, ein Markt mit neuen Dimensionen.
Ausgangspunkt für EG 92 war die Erkenntnis, dass die Gemeinschaft immer mehr Boden und Märkte an ihre Hauptkonkurrenten, die Vereinigten Staaten und Japan, verlieren würde, wenn es ihr nicht gelänge, den potenziell großen, einheitlichen Markt der 12 Mitgliedstaaten voll zu nutzen.
Die Europäische Gemeinschaft gibt es ja nicht erst seit gestern und auch die Bestrebungen, diesen Markt voll zu nutzen, sind nicht neu. Wie sieht die Geschichte in groben Zügen aus?
Nach dem Zweiten Weltkrieg setzten die Politiker und Wirtschaftsvertreter alles daran, die Wirtschaft möglichst schnell wieder aufzubauen und diese zu erweitern. Zu diesem Zweck wurde 1951 in Paris die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl gegründet. Offensichtlich war der wirtschaftliche Gewinn durch eine gemeinsame Organisation größer.
In diesem Zusammenhang ist sicher auch der Zusammenschluss einiger europäischer Länder im Bereich der Atomtechnologie zu sehen.
Ja, 1957 wurde der Euratom-Vertrag abgeschlossen. Ziel dieser Gemeinschaft war die Erforschung der Atomtechnologie und deren Verwertbarkeit.
Es sieht ganz so aus, wie wenn die Anfänge der EG auf Initiative der Wirtschaft zurückzuführen wären.
Dieser Schluss ist richtig und wird durch den römischen Vertrag von 1957 bestätigt. Ziel dieses Vertrages war die Ankurbelung und Ausweitung der Wirtschaft in den Mitgliedstaaten durch die Errichtung eines gemeinsamen Marktes. Die damaligen Mitgliedstaaten waren die BRD, Frankreich, Italien, Belgien, die Niederlande und Luxemburg. Anschließend an diesen römischen Vertrag wurde 1958 die Europäische Gemeinschaft offiziellerweise gegründet.
Warum ist dann der europäische Binnenmarkt nicht schon längst verwirklicht?
Allen wirtschaftlichen Vorteilen zum Trotz haben nationalstaatliche Interessen auch immer wieder überwogen. Ein gutes Beispiel dafür ist die Atomtechnologiegemeinschaft, die Euratom. Nachdem die Verwertung der Atomtechnologie gewährleistet war, hat diese Vereinigung an Bedeutung verloren. Im Weiteren sind die Diskussionen um Vereinheitlichung immer wieder stecken geblieben, weil es den Mitgliedstaaten nicht gelang, sich zur Überwindung der Unterschiede der einzelstaatlichen Normen auf eine gemeinsame Linie zu einigen. Wichtig in diesem Zusammenhang ist auch die konjunkturelle Krise der 70er Jahre. Diese hat die Tendenz der Mitgliedstaaten verstärkt, die eigenen Inlandmärkte zu schützen. Inlandmärkte wurden nicht nur gegenüber sogenannten Drittländern geschützt, sondern auch gegenüber Gemeinschaftsländern.
Und warum soll jetzt der europäische Binnenmarkt angesichts dieser Tatsache plötzlich doch möglich sein?
Mit dem Aufkommen der neuen Technologien wie den Gen-, Bio- und Reproduktionstechnologien und den neuen Kommunikations- und Computertechnologien hat sich die Situation für die Staaten verändert. Die neuen Technologien fordern diesen gemeinsamen Markt jetzt zwingend. Die Forschung an den neuen Produktionsverfahren und die Verwertung der neuen Produkte ist billiger und effektiver, wenn die Staaten und Konzerne sich organisieren. Ganz abgesehen davon konnten größere Projekte von einzelnen Mitgliedstaaten nicht mehr selber durchgeführt werden. Ein Beispiel dafür ist das EGE-Forschungsprojekt Analyse des menschlichen Genoms, welches später in dieser Sendung noch genauer vorgestellt wird. Jacques Delors, der Präsident der Europäischen Kommission, meint zur Dimension des Binnenmarktes:
In dem weltweiten Wettlauf gegen die Zeit, bei dem es für unsere Länder in Europa ums Überleben geht, musste ein gemeinsames Ziel gefunden werden, das über alle Tagesprobleme hinweg zur Sammlung unserer Kräfte und Energien führen konnte. Aus diesem Grund habe ich bei meinem Amtsantritt als Präsident der EG-Kommission vor dem Europäischen Parlament und den Staats- bzw. Regierungschefs der Gemeinschaft vorgeschlagen, bis 1992 einen wirklich gemeinsamen und solidarischen Wirtschaftsraum zu schaffen. Aufgrund seiner Dimension ist dieser große Markt ohne Grenzen, der größte der Welt, ein unersetzlicher Trumpf in unserem Bestreben, unsere Unternehmen wieder stark und wettbewerbsfähig zu machen.
Dazu scheint mir ein Zitat von Marsha Madurin passend, welches in der Emanzipation erschienen ist. Marsha Madurin ist Ökonomin und sie sagt:
Die Theorie, dass Individuen versuchen, ihren wirtschaftlichen Nutzen zu optimieren, eine gängige Annahme in der bürgerlichen Wirtschaftstheorie, geht implizit von einer Triebstruktur bei den Wirtschaftssubjekten aus, die als allgemein menschlich angenommen wird, in unserer Kultur aber als typisch männlich bezeichnet werden muss. Es geht um das Ideal des autonomen männlichen Individuums, das unabhängig von zwischenmenschlichen Beziehungen sein Verhältnis zu Geld, Waren und auch Frauen optimal regelt und kontrolliert.
C'est moi la femme, c'est moi la mère, c'est moi l'ouvrière de l'enfantement. C'est nous les prisonnières du foyer, servir l'état geôlier, notre destinée. C'est moi la femme, moi la maîtresse, c'est moi l'éternel objet de son plaisir. C'est nous les marchandises du désir, servir l'état barbeau est notre destinée. C'est moi la femme, la travailleuse, dernière embauchée, première licenciée. C'est nous les pions de l'échiquier économique, servir l'état patron est notre destinée. C'est nous la moitié de la terre, luttons contre l'État pour nos libérations. C'est nous la moitié de la terre, luttons contre l'État pour notre libération.
Nationalstaatliche Grenzen stören die Expansionsgelüste der Vorantreiber der neuen Technologien. Um besser, schneller und mehr zu produzieren, müssen Schutzbestimmungen, Zölle, aber auch soziale Errungenschaften dem zentralen Diktat der Multis und EG-Strategen weichen. Mit den neuen Technologien wird die Bevölkerung gezielt überwacht und selektioniert, wird der Süden vom Norden abgekoppelt und wird die Landwirtschaft, die Arbeit überhaupt noch mehr technisiert. Geplant ist ein Kontinent, der auf dem Lohnniveau Portugals produziert, aber die Kaufkraft Nordamerikas besitzt und in moderner Spitzentechnologie die Welt hinter sich lässt. Ein Kontinent, in dem Ladenschutzgesetze wie im Duty-Free-Shop der internationalen Flughäfen gelten, nämlich gar keine, in dem die Lohnnebenkosten so gering sind wie in Griechenland, in dem Anti-Streik-Gesetze wie in England einen Arbeitsfrieden wie in Liechtenstein gewährleisten, an dem die Arbeiterinnen mit deutscher Pünktlichkeit und türkischem Urlaubsanspruch Tag-, Nacht- und Wochenendproduktion verrichten, wie in den italienischen Bresciani-Stahlwerken. bei der gemeinschaftlichen Angleichung der nationalstaatlichen Regelungen, zum Beispiel im Arbeits- und Sozialbereich, setzt sich tendenziell der niedrigste, repressivste, gewinnbringendste Standard durch. Wir werden Verschärfungen in den verschiedensten Lebensbereichen zu spüren bekommen. Angesichts der Breite und des Ausmaßes der Aufrüstung der EG-Mitgliedstaaten scheinen gewerkschaftliche Forderungen nach einem sozialen Europa, nach einem Europa der Arbeiterinnen, utopisch. Geschaffen wird ein Europa der Bonzen, Banker und Bullen mit allen Konsequenzen. Propagiert wird dieses Europa sehr wohl mit den gut klingenden Schlagworten der sogenannten vier Freiheiten. Gemeint mit diesen vier Freiheiten ist die Freizügigkeit im Verkehr für Waren, Dienstleistungen, Kapital und Personen. Für Frauen und Männer aus Drittstaaten, vor allem aus Ländern des Trikons, gilt diese Freizügigkeit dank der EG-Abschottungspolitik sowieso nicht. Aber auch für Frauen und Männer, die innerhalb der EG leben, gilt diese Freizügigkeit nur, wenn sie optimal verwertbar sind. Dazu möchte ich Martin Bangemann zitieren, welcher seinesgleichen Vizepräsident der Kommission der EG ist.
Seit 1958, dem Gründungsjahr der EG, ist von den politisch Verantwortlichen in Europa noch nie ein so ehrgeiziges Vorhaben von so großer Tragweite in Angriff genommen worden. Obwohl ich sehr wohl um die vor uns liegenden Schwierigkeiten weiß, bin ich stolz darauf, dass mir die Aufgabe übertragen wurde, diese Vorhaben zu Ende zu führen, denn ich kann mir der Unterstützung durch die Träger der Wirtschaft und die europäischen Bürger, die in diesem Ziel 1992 neue Freiräume erkennen, sicher sein.
Einmal mehr wird ganz klar, wer plant und entscheidet. Die Kommission der Europäischen Gemeinschaft ist die Exekutive der EG. Sie besteht aus 17 Vertretern der verschiedenen Regierungen. Sie beschäftigt 12.000 Funktionärinnen. Die Kommission liefert dem Ministerrat Gesetzesentwürfe und Vorlagen. Der Ministerrat ist die Legislative. Er setzt sich, je nach Thema, aus den jeweiligen Ministern der Mitgliedstaaten zusammen. Das viel erwähnte Europäische Parlament besteht aus 518 Abgeordneten Frauen und Männern. Es hat lediglich beratende, aber keine entscheidenden Kompetenzen. In einem WOTS-Artikel wird dieses Parlament als Placebo-Parlament bezeichnet. Was wir Lesben und andere Frauen von den Vertretern des Patriarchats und Kapitals zu erwarten haben, zeichnet sich klar ab. Gleichstellungsparagraphen im Arbeitsbereich und in der Gesetzgebung werden in der Möglichkeitsform formuliert und verstauben noch so in den Schubladen. Die Strukturen werden noch vermehrt darauf abzielen, dass die verwertbaren Frauen sich reproduzieren, dass Frauen unentgeltlich Hausarbeit leisten und somit den Profit der Kapitalisten erhöhen. Dies betrifft mehrheitlich andere Frauen. Lesben wollen oder können diese Rolle nicht erfüllen und diese Tatsache genügt, um noch mehr diskriminiert und ausgegrenzt zu werden. Lesben und andere Frauen werden im Arbeitsbereich vorwiegend schlecht bezahlte und ungesicherte Arbeitsplätze zugewiesen. Nicht selten garantieren solche Arbeitsplätze kein Überleben mehr. Lesben sind meistens ihr Leben lang gezwungen, sich finanziell selbstständig durchzubringen. Durch den Abbau der Sozialleistungen werden Lesben und vor allem andere Frauen noch ärmer oder vermehrt abhängig vom Mann. Vom Binnenmarkt werden nur ganz wenige Lesben und andere Frauen profitieren. Dem größten Teil der Lesben und anderer Frauen wird vom wenigen, das sie haben, noch genommen.
Exiliado chileno en Suecia. Cambia lo superficial, cambia lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño.
llanto, de mano en mano sufrí. Cambia el nido al pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo al caminante, y aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia todo, cambia. Cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste verde en la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Que me encuentre ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente, y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra de
In den letzten Jahren haben viele EG-Mitgliedstaaten ihre Asylgesetze massiv verschärft. Für 1992 wird zudem eine europäische Koordination im Asylbereich geschaffen. 1992 sollen die Grenzen zwischen den EG-Mitgliedstaaten abgeschafft sein, wie bereits erwähnt, um den freien Verkehr von Waren, Kapital, Dienstleistungen und Personen zu ermöglichen, einen großen Markt zu schaffen. Dadurch entsteht in den Augen der Planer und Planerinnen ein sogenanntes Sicherheitsdefizit, welches auf verschiedenen Ebenen angegangen wird.
Das Gremium, welches dieses Sicherheitsdefizit durch Planung neuer Sicherheitskonzepte auffängt, heißt TREVI. Das Kürzel TREVI steht für Terrorismus, Radikalismus, Extremismus und grenzüberschreitende Gewalt. Die Zusammenarbeit der nationalen Polizeiapparate in Fragen der inneren Sicherheit und Asyl- und Ausländerinnenrechtlichen Fragen sind die wichtigsten Themen der TREVI-Gruppen. Die TREVI-Gruppe besteht aus den Innen- und Justizministern der EG-Mitgliedstaaten und arbeitet, organisiert in verschiedenen Untergruppen, geheim.
Teil des europäischen Sicherheitskonzeptes ist das Dichtmachen der Außengrenzen der europäischen Gemeinschaften. Die europäische Asylpolitik ist eine Politik der koordinierten Ausgrenzung und die Schweiz ist bei deren Planung und Aufbau maßgeblich mitbeteiligt. Die Abschottung des europäischen Marktes ist auf folgenden wichtigen Punkten geplant: Visumszwang für Länder, aus denen sogenannte Flüchtlinge erwartet werden. Fluggesellschaften sollen verpflichtet werden, nur Passagiere mit Visas zu transportieren, ansonsten sind sie für die allfälligen Rückschaffungskosten zuständig. Dazu ein Zitat aus der Berner Zeitung vom 7. Mai.
Visumspflicht für Bürger aller Maghreb-Staaten. Spanien führt am 15. Mai die Visumspflicht für Bürger aller Maghreb-Staaten ein. Dies hat in Nordafrika einen Massenaufbruch von Auswanderern der letzten Minute ausgelöst. Als letztes europäisches Nachbarland Nordafrikas verlangt Spanien ab dann von Marokkanern, Algeriern und Tunesiern ein Visum. Die Brüsseler EG-Behörden versuchen damit, der anschwellenden Einreisewelle aus den nordafrikanischen Ländern einen Riegel zu schieben. Angesichts der befürchteten Völkerwanderung aus Osteuropa will die EG die Wanderarbeiter aus der dritten Welt zumindest ausfiltern. Die Spanier haben sich aus Sorge um ihre nordafrikanischen Märkte sowie aus geostrategischen Rücksichten auf ihre Exklaven Ceuta und Melilla bis zuletzt gegen diese Maßnahme gewehrt. Unter dem Vorwand der Golfkrise wussten sie, sie auch zweimal aufzuschieben. Aber jetzt ist der Druck aus Brüssel so groß geworden, dass es diesmal ernst gelten soll. Die spanischen Konsulate in Rabat, Algier und Tunis haben ihre Kapazitäten und Personalbestände in den letzten Monaten mehr als verdoppelt. In mehreren Provinzstädten Marokkos wurden zusätzliche Außenstellen eingerichtet. Immerhin reisten letztes Jahr mehr als 5 Millionen Marokkaner über Spanien in die Europäische Gemeinschaft ein. Dazu kamen eine Viertelmillion Algerier und rund 170.000 Tunesier. Der Papierkrieg, der bevorsteht, übersteigt jedes Vorstellungsvermögen. Wie Verzweiflung und Elend bewältigt werden sollen, scheint die Eurokraten bislang nicht zu interessieren. Die Spanier sehen sich so unversehens zu den Oberzöllnern Europas befördert und damit natürlich zwangsläufig zu den Buhmännern der Maghrebiner. Franzosen und Italiener handhaben die Einreise von Nordafrikanern seit längerem wesentlich strenger. Von den Mittel- und Nordeuropäern gar nicht zu reden. Auch ist Iberien für 4/5 aller Einwanderer bloß Transitland, weil es keine oder nur schlecht bezahlte Arbeit zu bieten vermag. Aber die Wut der Enttäuschten richtet sich ausschließlich gegen die Spanier.
Das sogenannte Erstasyllandabkommen. Eine Asylbeantragende, ein Asylbeantragender muss im ersten EG-Land, in das es ihr, ihm einzureisen gelingt, Asyl beantragen. Wird dort ihr, sein Gesuch abgelehnt, gilt dieser Entscheid für alle EG-Staaten. Ein europäisches Computerinformationssystem. Erfasst werden sogenannte Fluchtbewegungen, Frauen und Männer, welche Asyl beantragen. Ein Austausch dieser Informationen und die Koordination von Gegenmaßnahmen sind innerhalb von 24 Stunden möglich. Bereits heute werden die meisten Asylgesuche in den EG-Staaten wie auch in der Schweiz abgelehnt. Mit den oben genannten koordinierten Maßnahmen werden die Chancen auf einen positiven Asylentscheid noch geringer, für Lesben und andere Frauen schon fast aussichtslos. Anzumerken zur folgenden Aufzählung ist noch, dass wir sehr wenige Informationen betreffend Lesben aus den sogenannten Trikonstaaten hatten. Lesben und andere Frauen verdienen weltweit weniger, arbeiten häufig in ungeschützten Arbeitsverhältnissen oder leisten unbezahlte Arbeit. Vor allem andere Frauen sind häufig finanziell abhängig von einem Mann. Lesben und andere Frauen sind entsprechend weniger in der Lage, teure Fluchtwege zu benutzen, zum Beispiel Visas, Flugbillette etc. Andere Frauen sind in der Regel für die Kinder verantwortlich und somit auch mit diesen auf der Flucht. Dadurch sind sie weniger mobil, auffälliger. Lesben sind finanziell auf sich gestellt und leben immer mit dem Risiko, zum Beispiel ihre Arbeit zu verlieren, wenn ihr Lesbischsein offiziell wird, und müssen auch sonst mit vielerlei Repressionen rechnen. Funktionen, die Lesben und andere Frauen häufig in Widerstandsorganisationen übernehmen, wie Übermittlung von Informationen und/oder Waren, Verstecke organisieren, Knastarbeit, gelten hier nicht als politische Arbeit und stellen somit auch keine Asylgründe dar. Frauenorganisationen werden nicht einmal zu den Widerstandsorganisationen gerechnet. Verfolgung aufgrund des Geschlechts und sexueller Gewalt gelten nicht als Asylgründe.
Die Nacht, die seufzt gesperrt, und der Frost hat stark gebrennt. Sie gedenkst du, wie ich hab dich gelernt, holten Speier in die Hände. Sie gedenkst du, wie ich hab dich gelernt, halten Speier in die Hand. Am Mäut, a Pelzel und a Beret und halt in Hand fest an a Gang. Am Mäut mit der sammeltenen Ponin geht ob dem Säunes Karawan. Am Mäut mit der sammeltenen Ponin geht ob dem Säunes Karawan. Gezielt, geschossen und getroffen hat ihr Kleininker Pistol. An euch, hohe Fuhlinken mit Waffen verhalten hat sie mit ein Keul. An euch, hohe Fuhlinken mit Waffen, verhalten hat sie mit ein Keul. Fahrtog von Waldereus gekrochen, mit Schneegerlanden auf die Hor, gemutigt von Kleininken mit Socken, war unser neuen freien Dur, gemutigt von Kleininken mit Socken. Ar unser neuen freien Tor.
Es geht der Europäischen Gemeinschaft im Sicherheitsbereich nicht nur darum, mittels Abschottung Ausländerinnen aus sogenannten Trikonstaaten fernzuhalten, sondern auch darum, Ruhe und Ordnung, ihre innere Sicherheit, zu garantieren. Dazu geplant sind unter anderem die Einführung eines europäischen Passes. Dieser wird mit einem computerlesbaren Magnetstreifen versehen. Auf diesem Magnetstreifen werden Informationen gespeichert, wie Vorstrafen, politische Aktivistin, Drogenkonsumentin, Lesbe, Sozialhilfeempfängerin, AIDS-Kranke und so weiter. Diese Pässe können von der Polizei vor Ort, das heißt überall, kontrolliert werden. Mit portablen Computergeräten haben sie die Möglichkeit, an die Informationen der vernetzten Polizeicomputer zu gelangen oder Informationen einzuspeisen. Neben dem Polizeicomputer sind diverse weitere Computersysteme geplant, nationale wie europäische. Mit den neuen Technologien können alle Systeme aneinander gekoppelt werden und so auch alle vorhandenen Informationen. Informationen speichert nicht nur die Polizei auf Computern, sondern auch die Einwohnerinnenkontrolle, das Sozialamt, die Krankenkasse, das Statistische Amt, der Zoll, die Schulen, private Betriebe. Im Bereich der inneren Sicherheit wird aber nicht nur mit möglichst detaillierter Erfassung von Personendaten gearbeitet. Ausgebaut werden die Polizeikompetenzen, erarbeitet wird ein gesamteuropäisches Recht, in welchem es neu heißen wird, im Zweifelsfalle für den Staat. Bisher hieß es ja im Zweifelsfalle für die Angeklagte den Angeklagten. Viele nationalstaatliche Paragraphen sollen ins europäische Recht übernommen werden. Ein Beispiel dafür der Paragraph 129a der BRD.
Tag und Nacht.
Ja, ihr habt jetzt eine Sendung von Radio Lora Zürich gehört zum Thema EG 92. Also Frauen und Lesben haben sich eben damit beschäftigt, was bedeutet die EG 92 für Lesben und Frauen. Den zweiten Teil dieser Sendung könnt ihr hören am nächsten Mittwoch, den 1.1. im Fraueninfo. Und im nächsten Beitrag geht es um die Lage der Frauen im heutigen Iran. Verfasst wurde der Artikel, der in der Frauensolidarität Nummer 35 erschienen ist, von einer Iranerin, die aus Sicherheitsgründen anonym bleiben möchte. Die Lage der Frauen im heutigen Iran. Das islamische Regime versucht, den islamischen Frauen mittelalterliche Gesetze aufzuzwingen und ihre Rechte, die sie sich unter den bereits gestürzten Schah-Regime erkämpft hatten, abzuerkennen. Wegen des 8-jährigen mörderischen Krieges trauern Hunderttausende iranische Frauen um ihre Männer und Söhne. Der Krieg zwischen Iran und Irak, der durch Khomeinis Streben weitergeführt wurde, hat Familien auseinandergesprengt und Millionen iranischer Frauen der Gefahr von armutsbedingter Prostitution ausgesetzt. Das islamische Regime hat staatliche Zentren der Prostitution geschaffen, Mehrfachehe, Ehe auf Zeit, die nennt sich Sige, und Ähnliches begünstigt und damit die Sicherheit vieler Familien aufs Spiel gesetzt. So sind viele Familien auseinandergegangen. Die Begründer der Islamischen Republik haben die Prostitution der Frauen in der Familie so weit herabgesetzt, dass sie angeblich eine Dienerin des Mannes, ein Instrument zu seinem Vergnügen sein soll. Das Sorgerecht für die Kinder, ein natürliches und primäres Recht der Mutter, ist den Frauen in der Islamischen Republik aberkannt worden. Ehe auf Zeit. Ehe auf Zeit bedeutet, dass eine Frau für eine Stunde, einen Tag oder ein Jahr geheiratet wird. Den offiziellen Segen zur Ehe auf Zeit gab Präsident Ali Akbar Rafsanjani vor kurzem beim wöchentlichen Gebet in Teheran. Er sagte, Zitat, in einer gesunden Gesellschaft können Witwen, wenn sie es für nötig halten, einen Mann aus ihrer Umgebung oder nahen Verwandtschaft einladen, mit ihnen eine temporäre Ehe einzugehen. Anders als in der Vergangenheit, so führte Rafsanjani aus, solle Sige, also die Ehe auf Zeit, nun aber auch zur Milderung der Probleme der Jugend praktiziert werden können. Der Hintergrund dieser Erklärung ist in den sozialen und wirtschaftlichen Problemen des Iran zu sehen. Einerseits hat der 8-jährige Krieg mit dem Nachbarstaat Irak zigtausende Witwen hinterlassen, die auf sich allein gestellt sind. Andererseits sind auch die zurückkehrenden jungen Kriegshelden in Anführungsstrichen in einer schwierigen Lage. Unsichere Arbeitsverhältnisse machen es ihnen unmöglich, einen dauerhaften Bund fürs Leben zu schließen. Für beide Problemgruppen, die jungen Arbeitslosen, Ex-Soldaten, sind noch dazu oft physisch und psychisch invalid, sieht das Regime in der Ehe auf Zeit einen Ausweg. Die Frau hat im Falle einer Schwangerschaft kein Recht auf Unterhalt. Wenn ein Mädchen die Pubertät erreicht und selbst über ihre Zukunft und Heirat entscheiden will, muss sie unbedingt die Erlaubnis ihres Vaters oder Großvaters väterlicherseits haben. Ab dem 10. Lebensjahr können die Mädchen heiraten. Eine ständige Ehefrau darf ohne Erlaubnis des Mannes nicht das Haus verlassen, sie muss sich stets dem Vergnügen des Mannes stellen. In diesem Fall ist der Mann verpflichtet, für ihr Essen, ihre Kleidung und ihre Unterkunft zu sorgen. Wenn eine Frau vor dem Beischlaf dem Ehemann gegenüber widerspenstig wird, dann wird ihre Ehe für null und nichtig erklärt. Der Mann kann sich jederzeit, wann er will, von einer Frau scheiden lassen. Die Scheidung ist eine prinzipiell einseitige Sache und liegt nur in der Hand des Mannes. Der Mann kann sich von seinen 4 Frauen gleichzeitig scheiden lassen. Der Islam hat nicht obligatorisch vorgeschrieben, dass jeder Mann 4 Frauen heiraten soll. Es handelt sich um eine erlaubte Sache. Die islamischen Gerichte erlauben 15-jährigen Jungen zu heiraten. Das islamische Regime hat iranische Frauen zu Unwissenheit und zum Analphabetismus verurteilt. Das reaktionäre Regime versucht, Frauen von der Ausbildung auf technischen und naturwissenschaftlichen Gebiet zurückzuhalten, sie vom gesellschaftlichen und politischen Leben auszuschließen und in den 4 Wänden des Hauses einzusperren. 78% der berufstätigen Frauen sind Analphabetinnen, in größeren Städten sind es 50%. Nur 5% haben eine Hochschule besucht. 85% bis 90% der Gesamtzahl iranischer Frauen sind Analphabetinnen. Auf Beschluss des Kulturministeriums ist es Frauen verboten, an Universitäten, Jura, Landwirtschaft, manche wissenschaftlich-technischen Fächer sowie Mineralogie und Archäologie zu studieren. In unserem Land ist den Frauen die Freiheit der Berufswahl aberkannt worden. Und bisher sind Zehntausende Frauen, die als Arbeiterinnen und Angestellte beschäftigt gewesen waren, aus Betrieben und Firmen entlassen worden. Die Ausübung von Berufen im Justizapparat, wie zum Beispiel des Richters, setzen großes, präzises Urteilsvermögen voraus. Daher sind Frauen davon ausgeschlossen. Im islamischen Regime erhalten die Frauen als Arbeiterinnen für die gleiche Arbeit nicht den gleichen Lohn wie Männer. Das Regime versucht noch mit allen möglichen Vorwänden, den Schwangerschaftsurlaub der Frauen einzuschränken. Berufstätige Frauen sind nicht voll sozialversichert. Die Freiheit der Kleidung ist ein elementares Recht jedes Menschen, das das islamische Regime iranischen Frauen vorenthält. Die Frauen, die die islamische Bekleidung, das ist die Hijab, nicht tragen, werden von den Betrieben oft unter einem Vorwand entlassen. Beim Hijab handelt es sich um einen langen Mantel in dunkler Farbe, einer dunklen Hose und einem schwarzen Schleier. Angesichts dieser Tatsache sind tausende fortschrittliche Frauen, die gegen diese mittelalterlichen Gesetze gekämpft haben, ständigen Verfolgungen, Gefängnis, Folter und Hinrichtungen ausgesetzt worden. Mit dieser Methode versucht das Regime, die Frauenbewegung aufzuhalten. Diese Art der Rechtlosigkeit der iranischen Frauen ist eine Tragödie, die alle Frauen betrifft. Die iranischen Frauen wenden sich an Menschen guten Willens in aller Welt, sie bei ihrem Kampf für Frieden, Freiheit und Gleichberechtigung zu unterstützen. Dieser Artikel erschien, wie gesagt, in der Frauensolidarität Nummer 35 und die iranische Autorin wollte aus Sicherheitsgründen anonym bleiben. Wir kommen. kommen jetzt zu den Veranstaltungshinweisen. Und zwar das erste ist heute Abend im kommunalen Kino in der Urachstraße 40. Da wird zu sehen sein der Film Die Jungfrauenmaschine. Das ist die Regie, die Monika Treut, Kamera Elfi Mikesch und das ist mit Ina Blum. Der Film entstand 1988 und zur Geschichte. Die deutsche Journalistin Dorothee Müller will alles über die Liebe wissen. Was sie in dicken Biologiewälzern vergeblich sucht, findet sie schließlich auf Studienreise in Sachen Liebe. In San Francisco trifft sie Susie Sexpert in einem lesbischen Nachtclub, die einen lesbischen Nachtclub betreibt, die Schröpfkugel-Expertin Dominique und die vermeintliche Sexualberaterin Ramona, in die sie sich verliebt und die ihre Moralvorstellungen schließlich völlig auf den Kopf stellt. Der Film bricht mit dem Tabu lesbischer Prostitution und propagiert lustvoll und komödiantisch den käuflichen Sex. Und es ist eben zu sehen heute Abend am Donnerstag, den 26.12. um 21 Uhr, am Freitag, also morgen, um 19 Uhr und am Samstag wieder um 21 Uhr im kommunalen Kino in der Urachstraße 40. Ja, und der zweite Veranstaltungshinweis bezieht sich auf morgen Freitag, den 27.12. Da ist wieder Frauen- und Lesbencafé ab 20 Uhr im Strandcafé. Das ist in der Adlerstraße 12. Ja, und der allerletzte Veranstaltungshinweis bezieht sich auf den Donnerstag, den 9.01.1992. Ich hatte am Anfang der Sendung schon erzählt, dass das Fraueninfo eigentlich kurz vor seinem Ende steht. Es gibt keine Frauen oder zu wenig Frauen, die voll da mitarbeiten können oder wollen oder. Ja, und das ist eben der Punkt, weshalb ihr uns nur noch vielleicht zwei oder dreimal hören werdet. Und jetzt gab es halt auch Frauen, die das irgendwie total scheiße fanden und vielleicht doch Lust haben, was zu machen. Auf jeden Fall für alle Frauen, die Zeit haben und ja und denken, dass es Fraueninfo wichtig, richtig und überhaupt ganz toll ist. Oder dass sie unbedingt, dass sie einfach mitarbeiten möchten. Für diese Frauen gibt es eben am Donnerstag, den 9.01. ein Krisen-Frauen-Info-Treffen. Das wird stattfinden um 20 Uhr im Radio. Das ist die Adlerstraße 12. Oh, I know that they don't come with age. No, no. I ain't never gonna love you any better, babe. And they're never gonna love you right. So you better dig it now. Tja, und das war dann wieder mal das Fraueninfo von Radio Dreieckland auf 102,3 MHz. Und verantwortlich für die Sendung war die Muriel. Say hi! Don't make no difference.
gonna live your life.